Das Thema der heutigen Vorlesung: Multimedia. Ich werde zunächst nochmal auf eine Unterscheidung eingehen, die ja früher hier auch schon gemacht worden ist, nämlich zwischen Medium und Medientechnik, und die jetzt nochmal auf Multimedia und Multimediatechnik beziehen. Ich werde dann einen weiteren Begriff nochmal wieder aufgreifen, der auch früher schon mal thematisiert worden ist, nämlich den der Modalität. Sie erinnern sich vielleicht, Sinnesmodalität. Es geht darum, welche Sinne angesprochen werden durch ein Medium. Das ist also Modalität. Und wie weit Multimodalität oder allgemeiner Modalität mit Multimedia eigentlich zusammenhängt. Es ist nicht dasselbe. Multimodalität und Multimedia hängen zwar zusammen, fallen nicht zusammen. Worauf es bei Multimedia vielmehr in erster Linie ankommt, ist die Integration unterschiedlicher Formate, und darauf komme ich dann im dritten Abschnitt zu sprechen. Und schließlich im letzten Abschnitt möchte ich nochmal darauf dann eingehen, inwiefern denn Multimedia nun gerade etwas mit den neuen Medien zu tun hat. Denn im Prinzip kann man sich auch Multimedia-Definitionen vorstellen, und es sind Multimedia-Definitionen im Umlauf, die sich durchaus auch auf die konventionellen Medien beziehen ließen. So also die Struktur der heutigen Vorlesung, und dann starte ich mal zunächst mit der Differenzierung zwischen Multimedia und Multimediatechnik. Ich habe zunächst mal eine Definition aus dem Netlexikon aufgenommen. Dort steht: Als Multimedia bezeichnet man den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Darstellungsmedien, zum Beispiel Text, Ton, Grafik, Animation und Video. Das, was dort genannt ist, Text, Ton, Grafik, Animation, Video, könnte man vorläufig auch als unterschiedliche Formate bezeichnen oder unterschiedliche mediale Ausdrucksformen, Präsentationsformen. Der gleichzeitige Einsatz mehrerer Medien soll also Multimedia kennzeichnen. Sie sehen an dieser Definition schon, es ist nicht klar, wie weit es hier um Technik geht oder um mediale Ausdrucksformen. Video kann beides bedeuten. Es kann die Videotechnik gemeint sein. Es kann aber auch heißen, dass es eine Darstellungsform in Video gemeint ist. Das Gleiche gilt für die anderen Formate, die hier genannt sind. Also der Unterschied zwischen Multimedia und Multimediatechnik ist in dieser Definition noch nicht so ganz greifbar. Und zum Zweiten sehen Sie, dass diese Definition sich nicht unbedingt auf die neuen Medien beziehen muss. Sie kann sich auch auf den gleichzeitigen Einsatz mehrerer entsprechender konventioneller Medien beziehen. Wenn wir das Wort zunächst mal nehmen, Multimedia, dann heißt es wörtlich, lateinisch, Multimedia würde heißen viele Medien, und die Vorsilbe Multi ist bei uns in der Regel gebräuchlich, um eine Vielfalt zu bezeichnen, wobei Vielfalt in diesem Falle bei zwei anfangen kann, also mehr als eins. Von manchen Autoren aber verlangt wird, dass es mindestens drei seien, damit von Multi die Rede ist. Aber das ist letztlich eigentlich willkürlich. Jedenfalls geht es darum, dass mehrere mediale Ausdrucksformen gleichzeitig genutzt werden. Man kann also sagen, Multimedia soll vorläufig mal verstanden werden als Vielfalt und Integration, das hieß vorhin gleichzeitiger Einsatz, Integration der medialen Darstellungsformen. Wenn man diese Definition so nimmt, dann müsste man eigentlich sagen, das, was ich selber als Person, als lehrende Person darstelle, indem ich Ihnen versuche, etwas zu vermitteln, in ganz konventioneller Form. Wenn ich an der Tafel stehe, was an die Tafel schreibe, ein Buch bei mir habe, aus dem ich etwas vorlese und so weiter, dann bin ich eigentlich schon, indem ich dies tue oder agiere ich schon als ein Multimedium. Denn es ist ja klar, dass ich also als Person mehrere solcher medialen Darstellungsformen einsetze. Das bewegte Bild, nämlich ich bewege mich und Sie sehen mich, insofern bin ich sozusagen das bewegte Bild, das sich Ihnen präsentiert. Es gibt ein Standbild, gut, wenn ich nicht stehen bleibe, haben Sie ein Standbild, aber würde man vielleicht noch unter bewegtes Bild durchaus subsumieren, aber ich mache vielleicht an die Tafel, zeichne ich etwas hin, dann steht es dort, also Standbild, ich spreche zu Ihnen, Ton ist da und Text ist damit natürlich auch da. Also Multimedium kennen wir eigentlich in der, im Unterricht seit alters her. Ist eigentlich nichts Neues. Dass es überhaupt, dass dennoch Multimedia ein Begriff ist, der erst relativ kurz sozusagen auf dem Markt ist. Das Wort ist 1995 oder 96, jetzt habe ich es im Moment nicht genau im Kopf, zum Wort des Jahres von der Deutschen Gesellschaft, von der Gesellschaft für Deutsche Sprache erklärt worden. Also Multimedia hat etwa seit jetzt 8 Jahren so eine Konjunktur als Begriff erfahren. Also dass es so ein moderner Begriff ist, hängt nicht damit zusammen, dass erst jetzt entdeckt worden wäre, dass Unterricht nur dann gut funktioniert, wenn man also unterschiedliche mediale Ausdrucksformen oder Darstellungsformen nutzt, sondern hängt damit zusammen, dass das für den Computer eine neue Entdeckung und eine neue Entwicklung ist. Multimedia ist für den Computer etwas Neues, für den Unterricht nicht. Und es ist nur nicht so, wie man vielleicht denken könnte, dass erst der Computer sozusagen Multimedia in den Unterricht bringt, sondern indem der Computer in den Unterricht eindrang, war zunächst mal eine mediale Verarmung damit verbunden, denn im Ursprung konnte ein Computer nichts anderes darstellen als am Anfang überhaupt nur Zahlen und später vielleicht noch Text, bis es dann schon zu Grafik reichte, musste schon einige Zeit ins Land streichen. Der Einsatz des Computers hat zunächst mal damit nichts zu tun mit einer multimedialen oder medialen Anreicherung des Unterrichtes. Mit der Zeit wurden dann die Fähigkeiten der eingesetzten Computer erweitert. Sie wurden zu Multimedia-Maschinen im Laufe der 90er Jahre und damit kam dann auch dieser Begriff auf. Wie gesagt, er hat nichts damit zu tun, dass vorher Unterricht nicht multimedial war und jetzt ist er es, dank Computer, sondern der Computer hat sich allmählich in Bezug auf seine Fähigkeiten dem, was im Unterricht schon immer gebraucht wurde und nötig war, sozusagen angenähert. Und insofern wird er auch als Unterrichtsmedium oder als Bildungsmedium immer interessanter aufgrund dessen. Ich hatte gesagt, die Person allein mit den ihr gegebenen Ausdrucksmöglichkeiten ist schon ein Multimedium, aber die Person setzt natürlich, die lehrende Person setzt natürlich auch noch zusätzliche gegenständliche Medien ein, das Buch, den Film, die Videokassette oder Audiokassette, Grafiken, natürlich auch den Computer und dann wiederum die verschiedenen Möglichkeiten, die der Computer bietet. Wenn dies nun alles in einem Medium, in einem technischen, mittels einer bestimmten Technik, nämlich der Informationstechnik, Computertechnik und Netzwerktechnik integriert wird, wenn also die vielen verschiedenen medialen Darstellungsformen integriert werden, technisch integriert werden, dann sprechen wir im modernen Sinne von Multimedia. Das heißt, der moderne Begriff von Multimedia reduziert sich eigentlich nicht nur darauf, dass es eine Vielfalt von gleichzeitig eingesetzten medialen Darstellungsformen gibt, wie die anfangs gegebene Definition es nahelegt, sondern bezieht sich darauf, dass diese unterschiedlichen medialen Darstellungsformen technisch integriert sind in oder mithilfe dieser Medientechnik, der Informations- und Netzwerktechnik. Ich komme jetzt darauf zu sprechen, was denn mit unterschiedlichen medialen Ausdrucksformen oder Präsentationsformen oder Darstellungsformen gemeint ist. Ich gebrauche dafür den Terminus Format. Das ist ein Begriff, der nun allerdings für sehr, sehr viele verschiedene Gegenstandsbereiche verwendet wird. Und insofern ist es wichtig, ihn also hier abzugrenzen von anderen Definitionen desselben Terminus. Also Sie kennen zum Beispiel den Ausdruck Format auch aus dem Fernsehen. Auch da gibt es bestimmte Formate, etwa das Nachrichtenformat. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie eine Sendung ausgestaltet wird. Dazu gehört vielleicht, wie lang sie sein darf, was darin vorkommen darf an Bild, an Ton und so weiter. Wie lange zum Beispiel in einem solchen Format wörtliche Beiträge sein dürfen und dergleichen. Auch die Adressatenorientierung kann man mit dazu zählen. Insofern spricht man also auch schon beim Fernsehen von verschiedenen Formaten. Das ist aber zum Beispiel natürlich was völlig anderes, als wenn Sie von unterschiedlichen Grafikformaten etwa sprechen. Also Grafikformat Photoshop, das dann mit dem Punkt PSD abgekürzt wird, ein proprietäres Format, also ein Format, das nur zu diesem Textverarbeitungsprogramm gehört, aber daneben gibt es eben Austauschformate, die dann von unterschiedlichen Grafikprogrammen gelesen werden können, etwa das JPEG-Format als ein solches Format oder das GIF-Format. Das sind dann Grafikformate, die technisch definiert sind. Das, was ich hier mit Format bezeichne, ist wiederum etwas anderes. Es liegt irgendwo dazwischen. Also das ist wichtig, dass man das nicht durcheinander schmeißt. Der Begriff Format wird also für vieles Verschiedenes gebraucht. Ich möchte ihn also hier für eine mediale Darstellungsform gebrauchen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite etwas Bestimmtes, sagen wir mal einen Inhalt, den ich irgendwie rüberbringen will, den ich vermitteln will. Dieser Inhalt kann nun auf verschiedene Weise dargestellt oder ausgedrückt werden. Und diese verschiedenen Weisen, in denen ich einen Inhalt, den ich vermitteln möchte, darstellen kann oder ausdrücken kann, das sind die medialen Ausdrucksformen, die ich mit Formaten bezeichne. Das tue nicht nur ich, sondern das tun auch andere, die es als Formate bezeichnen. Drei der gängigsten Formate in dem Sinne oder allgemeinen Formate in diesem Sinne sind Text, Bild und Ton. Sie sehen allerdings schon, wenn Sie das betrachten, dass Text, Bild und Ton irgendwie nicht gleichartige Formate sind. Beim Bild ist zunächst mal für uns klar, dass sich das Bild gleichzeitig auch mit einer bestimmten Modalität, Sinnesmodalität verbindet, nämlich mit der visuellen. Ein Bild muss man betrachten. Beim Ton ist es ebenso, um Ton hören zu können, brauchen wir Ohren oder irgendein anderes entsprechendes Organ, bei uns sind es halt die Ohren, mit dem man Ton wahrnehmen kann. Beim Text ist es, gibt es keine solche klare Verbindung zwischen diesem Format und einer Sinnesmodalität. Text kann ich sprechen, dann ist es auch Ton. Text kann ich drucken oder aufschreiben, dann ist es auch ein Bild. Text kann ich schließlich auch fühlen oder fühlbar machen als Blindenschrift. Dann ist es ein Format, das hier im Moment nicht vorgesehen ist, weil das zurzeit für unsere Multimedia-Technologien noch keine Rolle spielt. Das kann sich ja mal ändern, nämlich haptische Qualitäten zu vermitteln. Unterhalb dieser Formate kann ich nun weitere Differenzierungen vornehmen. Beim Textformat kann ich unterscheiden, ob es sich um Zeichenfolgen handelt, also das, was wir normalerweise unter Text verstehen, oder ob es sich um Zahlen, um mathematische Ausdrücke handelt. Beim Bild kann ich unterscheiden, ob es sich um unbewegtes oder um bewegtes Bild handelt. Da kann ich dann wieder unterscheiden beim unbewegten Bild, ob es sich um Foto handelt oder um Grafik handelt. Unterschied zwischen Grafikprogrammen und Bildbearbeitungsprogrammen. Photoshop und Illustrator etwa. Und beim bewegten Bild kann ich unterscheiden zwischen Video, das entspräche dann dem Foto, oder Animation, das entspricht der Grafik. Beim Ton kann ich unterscheiden zwischen Sprache, Musik und Geräusch. Das sind aber nicht ganz zwingende Unterscheidungen, das sind zum Teil auch Konventionen, wo und wie man da unterscheidet. Und das lässt sich dann noch weiter auch ausdifferenzieren. Grundsätzlich gehört dazu, wenn wir diese Unterscheidungen machen, dass wir eine bestimmte Technik brauchen, und das ist dann die Multimedia-Technik, um diese entsprechenden Formate dann auch tatsächlich zur Darstellung zu bringen, sodass sie beim Adressaten auch entsprechend ankommen können. Ich brauche also Technik, Sie werden sich erinnern, zur Produktion von entsprechenden Formaten, und ich brauche Technik zur Präsentation dieser entsprechenden Formate. Also um Text präsentieren zu können, muss ich ihn zunächst mal produzieren, das mache ich mit Hilfe der Tastatur, und sichtbar mache ich ihn dann etwa mit dem Monitor, das wäre die Hardware-Ebene, und natürlich brauche ich einen Texteditor, um das Ganze softwaretechnisch auch zu unterstützen. Beim Bild brauche ich, um es zu produzieren, beispielsweise einen Scanner oder eine digitale Kamera, und auf der anderen Seite, um es zu präsentieren, beispielsweise einen Projektor oder eben auch einen Monitor oder einen Drucker und natürlich eine entsprechende Software, um die Bildbearbeitung, Bildverarbeitung auch softwaretechnisch zu unterstützen. Und beim Ton brauche ich ein Mikrofon, um Ton zu produzieren, beispielsweise, und auf der anderen Seite Lautsprecher, um Ton wiederzugeben und auch wieder entsprechende Software. Also die Multimedia-Technik brauche ich zum Produzieren und zum Darstellen oder Präsentieren. Und wie wir schon früher bei der Unterscheidung der Differenz zwischen Medium und Medientechnik gesagt haben, so auch hier, die Medientechnik selber ist noch kein Medium. Alles dies, was hier aufgeführt ist, steht nutzlos rum und nützt überhaupt nichts, solange ich es nicht einsetze, das heißt mit einem Inhalt verbinde. Es muss grundsätzlich also Inhalt dazukommen, den ich mit dieser Technik dann zum Medium verarbeite und als Medium oder in der jeweiligen medialen Form dann auch darstelle. Und mit der Technik kommt noch etwas weiteres ins Spiel, nämlich damit kommen dann auch Normierungen ins Spiel. Denn damit das, was ich auf dem einen System produziert habe, dann auch auf einem anderen System wiederum reproduzierbar ist oder darstellbar ist, wenn es beispielsweise über Netzwerke verteilt wird, dass es dann an den Endgeräten überall auch tatsächlich zur Darstellung kommen kann, unabhängig, möglichst unabhängig von der jeweiligen unterschiedlichen Ausstattung der Rechner, brauche ich Formate, und das ist jetzt in einem anderen Sinn des Formates als Terminus gemeint, brauche ich Formate, die es mir erlauben, die entsprechenden Daten so auszutauschen, dass sie auf verschiedenen Rechnern unter verschiedenen Betriebssystemen auch lesbar sind und darstellbar sind. Und da gibt es dann eben Textformate, Grafikformate, Tonformate, die eben diese Bedingung erfüllen, dass sie unter unterschiedlichen technischen Voraussetzungen jeweils darstellbar sind. Beim Text etwa das TXT-Format, also ASCII-Text, das universellste, oder das RTF-Format, Rich Text Format, das heißt also ein Format, das auch noch Formatierungen des Textes, wie Kursivdruck, Fettdruck und dergleichen, Schriftgröße, mit transportiert. Beim Bild gibt es das GIF-Format, beim Standbild, was vor allen Dingen aufgrund dessen, dass es in einem hohen Maße Bildinformationen komprimieren kann, fürs Internet von besonderer Bedeutung ist. Es gibt kleine Dateien für immerhin noch ansehnliche Bilder bei diesem Format, kann von jedem Browser gelesen werden, also insofern ist es ein sehr universell brauchbares Format. In der Regel produziere ich die Grafiken, die ich hier für diese Vorlesung benutze, auch in diesem Format. Beim bewegten Bild gibt es etwa das QuickTime-Video-Format, abgekürzt QTV, auch ein Austauschformat, das relativ universell in allen Welten brauchbar ist. Beim Ton gibt es das berühmte MP3-Format, das Sie sicherlich alle kennen, und etwa das WAV-Format, das zu Windows, ne, gehört, von Microsoft stammt, deswegen weniger empfehlenswert ist, aber das nur am Rande. Also das sind dann technische Normierungen, die ebenfalls als Formate bezeichnet werden, die dann noch weiter drunter liegen, unter der Formatdifferenzierung, die ich eben vorgenommen habe. Ja, das ist zunächst mal so die Voraussetzung, um zunächst mal klar zu machen, worüber wir sprechen, wenn wir über Multimedia sprechen. Wir sprechen also über die Integration unterschiedlicher Formate zunächst mal. Nun hatten wir eben gesehen, dass die unterschiedlichen Formate zum Teil durchaus auch damit zusammenhängen, dass sie unterschiedliche Sinnesqualitäten oder Sinnesmodalitäten ansprechen. Sie erinnern sich vielleicht an diese Grafik, die habe ich genau in dem Zusammenhang, dass wir über Modalität gesprochen haben, früher in dieser Vorlesung schon mal gebraucht. Sie erinnern sich, ich bin mit dem Apfel in die Vorlesung gekommen. Der Apfel sollte mein super neues Medium sein. Also er war so neu, war erst ein paar Tage alt sozusagen. Also neueres Medium hatten wir eigentlich sonst gar nicht zur Verfügung. Den Apfel hatte ich mitgebracht und wir hatten uns gefragt, wofür dieser Apfel steht. Und wir hatten unter anderem auch danach gefragt, was denn dieser Apfel als Medium in Bezug auf die Ansprache der unterschiedlichen Sinne für Qualitäten aufweist. Und welche Bedeutung es hat, dass der Apfel diese unterschiedlichen Qualitäten ansprechen kann. Im Prinzip kann der Apfel als ein lebensweltliches Objekt, das ich in diesem Falle mit sozusagen in den Unterricht gebracht habe, als ein lebensweltliches Objekt, Sie werden sich erinnern, dadurch, dass ich ihn in den Unterricht mitbringe, wird er etwas anderes. Also sozusagen, er verändert seine Funktion in dem Moment, wo ich ihn für diesen Zweck gebrauche. Er ist dann eben kein lebensweltliches Objekt mehr. Er ist nicht mehr dazu da, gegessen zu werden, wie draußen, sondern im Unterricht hat er eine andere Aufgabe, nämlich er soll diese draußen in der Welt essbaren Äpfel repräsentieren, und zwar jeden überhaupt nur denkbaren Apfel draußen repräsentieren, dieser eine Apfel, den ich mitgebracht habe. Und in dieser Funktion darf ich ihn zum Beispiel nicht essen, das ist klar. Ne? Also höchstens, wenn ich ihn daran wiederum einen Vorgang, nämlich den Vorgang des Essens, repräsentativ für alle möglichen Essvorgänge draußen repräsentieren wollte. Was ich aber nicht wollte, deswegen habe ich ihn nicht gegessen, sondern unbeschädigt gelassen. Ich habe ihn erst hinterher gegessen. Aber da war dann der Unterricht auch vorbei. Okay, also das war nochmal die Erinnerung an diese Vorlesung, wo ich diesen Apfel mitgebracht habe. Als lebensweltliches Objekt zunächst mal oder als ein Objekt, das aus lebensweltlichem Zusammenhang steht, hat er die schöne Eigenschaft, viele Sinne anzusprechen. Er ist eben ein sinnliches Objekt. Viel sinnlicher als etwa jetzt die Zeichnung eines Apfels. Ein sinnliches Objekt. Ich kann ihn anfassen, kann fühlen, wie sich denn so ein Apfel eigentlich anfühlt. Ich kann reinbeißen und ihn schmecken. Ich kann dran schnuppern. Ich kann, indem ich drüber reibe, über die Oberfläche, kann ich auch sogar hören, wie sich ein Apfel anhört, wenn man ihn in der Hand hält und reibt. Ich kann ihn betrachten. Also insofern ein Objekt, ein Medium, das geeignet ist, viele Sinne anzusprechen. Und wenn ein Medium dies tut, dann spricht man von Multimodalität. Es spricht viele Sinne an. Nun hatten wir allerdings, und deswegen zeige ich dies hier nochmal, damit das nochmal in Erinnerung gerufen werden kann, davon gesprochen, dass wenn wir den Apfel als Medium in den Unterricht einführen, wir damit bestimmte Bildungsintentionen verbinden. Wir wollen etwas an diesem Apfel als Medium klar machen, was sich nicht nur auf diesen Apfel bezieht. Ich will Sie ja nicht nur mit diesem singulären Apfel vertraut machen und sagen, schaut mal, diesen Apfel gibt es, sondern ich möchte ja sagen, es gibt Äpfel. Es geht nicht nur um diesen Apfel, sondern es geht um den Apfel schlechthin. Und insofern möchte ich an diesem Apfel etwas Allgemeines, nämlich was den Apfel ausmacht, Ihnen darstellen. Dieses Allgemeine, was den Apfel darstellt, kann ich aber weder fühlen noch schmecken, noch riechen, noch hören, noch sehen. Sondern dies Allgemeine kann ich nur denken. Das heißt, die Ansprache der Sinne kann im Zusammenhang einer solchen Bildungsintention, des Bildungssinns, den es hat, dieses Medium zu präsentieren, eben gerade nicht nur in der Ansprache der Sinne liegen. Sondern ich muss durch diese Ansprache der Sinne hindurch noch ein anderes Organ erreichen, nämlich unser geistiges Organ erreichen, hier symbolisiert durch das Gehirn. Natürlich will ich nicht das Gehirn erreichen, also ich will ja nicht, dass da irgendwas im Gehirn mechanisch, physiologisch oder wie auch immer passiert, sondern ich will ja geistige Prozesse anregen. Insofern muss ich sagen, dass dieses Organ hier nur versinnbildlichend steht für unser Denkvermögen. Und unser Denkvermögen möchte ich also ansprechen, wenn ich den Apfel zeige. Und insofern muss ich sozusagen durch die Sinne hindurch den Geist erreichen. Das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist alles Wiederholung im Moment, stellt sich die Frage, was soll denn dies Allgemeine sein am Apfel, worauf ich die Aufmerksamkeit lenken möchte? Und das kann ja ganz Unterschiedliches sein. Vielleicht möchte ich etwas vermitteln über das, wie Äpfel schmecken, aber eben nicht nur dieser Apfel. Dazu müsste ich nur reinbeißen, dann weiß ich, wie dieser Apfel schmeckt. Aber wenn ich wissen will, wie Äpfel im Allgemeinen schmecken, ganz, ganz schwierig, das zu vermitteln. Nicht? Also wenn ich mit verbundenen Augen reinbeißen soll, soll die Frucht erkennen. Da kann ich ja irgendeinen Apfel, den ich noch nie geschmeckt habe, oder auf jeden Fall kriege ich irgendeinen Apfel, den ich noch nie geschmeckt habe, zur Probe und soll daran aber erkennen, dass es ein Apfel ist. Also es muss irgendwie eine allgemeine Vorstellung vom Geschmack eines Apfels geben, damit ich auf diese Weise erkennen kann, was ein Apfel eigentlich oder wie ein Apfel schmeckt. Das ist es, sagen wir mal, worauf ich hinaus will. Wenn ich darauf hinaus will, gibt es möglicherweise bestimmte Präferenzen, welche mediale Ausdrucksform ich denn dann wohl wähle, um hierzu einen Zugang zu bekommen oder hierzu meinen Schülern und Schülerinnen einen Zugang zu ermöglichen. Wenn ich etwas anderes, nämlich etwa den inneren Aufbau eines Apfels, wie sieht so ein Apfel eigentlich aus, Kern und so weiter, Gehäuse, dann das Fruchtfleisch, Schale und so weiter, wenn ich das vermitteln möchte, gehe ich vielleicht anders vor. Dann ist es eher ein visueller Eindruck, den ich vermitteln möchte. Das tue ich dann vielleicht, indem ich eine Zeichnung benutze. Also, welchen Sinneskanal ich nutze, welche Modalität ich anspreche, das hängt sicherlich dann, obwohl ich durch die Sinne hindurch eigentlich etwas anderes erreichen möchte, das hängt dann sicherlich davon ab, was denn eigentlich die allgemeine Qualität ist, auf die ich da eingehen möchte. Das ist also nochmal die Rekapitulierung dessen, was wir schon mal hatten. Nehmen wir das mal jetzt bezogen auf eine Blüte. Ich möchte vermitteln an dieser Blüte, es soll eine bestimmte Blüte sein, ich habe übrigens gar keine Ahnung, was das jetzt genau für eine Blüte ist, ich kenne mich da gar nicht aus mit sowas. Ich möchte an dieser Blüte vermitteln, dass sie grundsätzlich, diese Blüte, die ich da zum Thema machen möchte, dass sie grundsätzlich rot ist. Nun, rot kann ich natürlich nicht schmecken, riechen und so weiter. Rot ist etwas, was sich zunächst mal nur dem Auge als Qualität darbieten lässt. Nehmen wir also jetzt die verkürzte, vereinfachte Vorstellung. Ich lasse mal einige Modalitäten aus dem Spiel, die wir heutzutage mit Computerrepräsentationen eher noch nicht ansprechen können. Da haben wir hauptsächlich eben Auge und Ohr als mögliche Sinnesorgane, die angesprochen werden. Lassen wir uns mal also auf diesen Stand der Medientechnik ein und stellen uns die Frage, wie vermittle ich nun das Rot der Blüte? Gut, also zum Beispiel, indem ich das Rot als Rot darstelle, so wie ich das hier jetzt auch gemacht habe. Würde man ja denken, das ist ja sicherlich die naheliegendste Art und Weise, in der ich den Schülern, Schülerinnen vermittle, dass diese Blüte rot ist, indem ich Ihnen diese Blüte als rote Blüte auch tatsächlich auf dem Bildschirm zeige. Nun sehen die Schüler und Schülerinnen natürlich ein bestimmtes Rot, ein ganz bestimmtes Rot. Ich könnte das messen und als Spektraldatum dann auch aufschreiben, sodass es beliebig reproduzierbar ist. Also dieses ganz bestimmte Rot wird den Schülern gezeigt. Stellen wir uns jetzt mal vor, die Schüler würden das also in dem Sinne ernst nehmen, dass sie dieses und nur dieses Rot für das Rot halten, um das es geht, wenn davon die Rede ist, dass diese Blüte immer rot ist, dass es zu ihren charakteristischen Eigenschaften gehört, rot zu sein. Wie ich eben schon beim Geschmack des Apfels angedeutet habe, entsteht dann das Problem, wie ist es mit der Varianz der Rottöne, die eine solche Blüte haben kann. Also, ich habe ein Rot zum Beispiel, das etwas mehr ins Blaue geht und ein Rot, das etwas mehr ins Gelbe geht. Das sind Varianten dessen. Nun wissen wir, dass wir innerhalb bestimmter Bandbreiten, die durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein können, mehr oder weniger automatisch etwas als das Rot, das ich schon mal gesehen habe, klassifiziere, obwohl es nicht genau das Rot ist. Ich sehe es aber als dieses Rot wieder. Auch Tiere erkennen innerhalb bestimmter Bandbreiten bestimmte Farbtöne etwa als die maßgeblichen Farbtöne wieder. Also auch sie sind nicht auf einen ganz bestimmten singulären Farbton festgelegt, als Signalwirkung etwa, damit bei ihnen bestimmte Dinge ausgelöst werden, sondern instinktiv enthalten sie durchaus eine gewisse Varianz, man könnte auch sagen, eine gewisse Toleranz, Wahrnehmungstoleranz, um dies als Rot zu identifizieren. Aber wie die ausgeprägt ist und wie weit die ausgeprägt ist, das ist also sehr unterschiedlich und wir können uns davon eigentlich nicht abhängig machen, weil die kann möglicherweise nicht ausreichen, sondern wenn ich also jetzt eine bestimmte Blüte zeige, die ebenfalls noch rosa ist und durchaus noch das abdeckt, was als Röte vermittelt werden soll, dann wird das möglicherweise nicht mehr erkannt als diese Blüte. Wie schaffen wir es nun und wie machen wir es denn nun, dass wir auf der einen Seite eine Sinnesqualität durchaus haben, die wir vermitteln wollen, in diesem Falle also die Röte oder das Rot der Blüte, und dennoch nicht kleben sozusagen an dem bestimmten Rot, das wir tatsächlich zur sinnlichen Anschauung bringen können. Da muss sozusagen, ohne dass das nun unmittelbar schon einfach der Begriff der Röte ist, noch etwas dazwischen liegen. Etwas, was sowohl allgemein ist, als auch sinnlich ist. Und dieses, was dazwischen liegt, das ist eine Art von Vorstellung oder Schema dessen, von dieser Blüte. Also ein Schema dieser Blüte, das ich immer wieder dann, auf das ich immer wieder dann zurückgreifen kann, wenn ich nun eine bestimmte Blüte draußen sehe und sage und erkenne, aha, das ist die Blüte sowieso. Kenne ich doch aus dem Unterricht, obwohl ich diese Blüte noch nie gesehen habe. Und obwohl sie anders aussieht als alle Blüten, die ich schon gesehen habe im Unterricht oder sonst wo draußen. Sie unterscheidet sich von allen Blüten und trotzdem erkenne ich sie als diese Blüte und zwar an ihren sinnlichen Eigenschaften. Und dies zu können, ist ein Vermögen, ein Vorstellungsvermögen, ein geistiges Vermögen, über das wir verfügen und das wir, wenn wir etwas medial vermitteln wollen, das wir zur Anregung bringen müssen. Also wir wollen im Unterricht, habe ich gesagt, nie nur die Sinne in ihrer Unmittelbarkeit ansprechen. Denn dann würden die Kinder, die Lernenden, nie über dieses Ding hinauskommen zu etwas Allgemeinerem. Sie würden auch nicht zu Transferleistungen in der Lage sein. Also wir müssen zu etwas Allgemeinerem kommen. Jetzt können wir sozusagen am extremen anderen Pol etwas sozusagen rein Allgemeines oder rein Abstraktes uns natürlich vorstellen. Etwa eine Definition von Rot, die wir eben mit dem bestimmten bestimmten Spektraldaten definieren. Hab das jetzt nicht im Kopf, wie das aussieht bei Rot, aber ich könnte also etwa jetzt eine bestimmte Zahl nennen, die also dafür steht. Eine solche Zahl könnte ich zum Beispiel einem Computerprogramm eingeben und ein Computerprogramm könnte etwa in der Lage sein, aufgrund von Daten, die ihm geliefert werden, Spektralwerten, die ihm geliefert werden, zu entscheiden, ob dies rot ist oder grün ist oder blau, ne, grün nicht, rot ist oder gelb ist, gelb ja, ne? Oder blau ist, grün gibt es nicht als Spektralfarbe. Deswegen, also grün nicht, aber andere. Ja? Aufgrund der Spektralfarben könnte ein Computerprogramm das entscheiden. Das wäre sozusagen rein abstrakt, aber dem Computer fehlt natürlich jedes sinnliche Vorstellungsvermögen davon, was denn ein Rot ist als Sinnesqualität. Computer hat nie, das Programm hat nie ein Rot gesehen, dennoch kann es das. Was wir aber wollen und was Menschen brauchen, also nicht nur wollen, sondern auch brauchen, ist, dass Begriffe, die sie haben, auch mit Vorstellungsinhalten verbunden sind, weil nur wenn sie mit Vorstellungsinhalten verbunden sind, sind sie auch verbunden mit dem, was unser eigenes Erleben und Sein in dieser Welt ausmacht. Also nur dann bedeuten sie uns auch im lebensweltlichen Sinne etwas. Wir brauchen also zwischen Begriff als reinem abstrakten Begriff und der bloßen sinnlichen Anschauung ohne Begriff, ohne Allgemeinheit etwas dazwischen. Und dieses Dazwischen ist die Vorstellung oder das Schema von der Sache. Diese Vorstellung hat etwas Sinnliches und ist doch unsinnlich. Ich kann diese Vorstellung nicht darstellen. Ich kann sie nicht zur Darstellung bringen. Ich habe das hier getan, aber damit habe ich wieder ein ganz bestimmtes Rot identifiziert damit, was aber falsch ist. In dieser Vorstellung ist durchaus ein Spektrum enthalten. Es ist klar, dass es rot ist und ich verbinde etwas mit Rot, ohne dass es ein bestimmtes Rot ist. Wir können das. Und das ist also das, was wir erreichen wollen, dass Schemata sich entwickeln können, als Vorstellungen von dem, was Rot ausmacht. Und dann kann es weitergehen, denn dann kann diese Vorstellung wiederum mit einem Begriff verbunden werden. Das heißt, das, was an Verallgemeinerung im Schema enthalten ist, kann dann auch abstrakt begrifflich gefasst werden. Ich bringe das gleich nochmal an einem ganz anderen Beispiel, wo das vielleicht nochmal ein bisschen fassbarer wird. Das Beispiel, das ich jetzt gebrauchen möchte, und ich komme damit auch zum nächsten Abschnitt, wo es dann um Formate geht und nicht nur um die Modalitäten geht, um die Formate geht, ist die Klarinette. Zunächst mal, wenn ich meinen Schülern und Schülerinnen das Musikinstrument Klarinette nahebringen möchte, ich könnte eine mitbringen in den Unterricht, aber vielleicht habe ich keine, schwerer dran zu kommen, wenn ich nicht selber Musiker bin, als ein Apfel. Insofern mache ich es vielleicht erstmal mit einem Bild. Ich zeige Ihnen also ein Bild von der Klarinette und sage Ihnen, so sieht eine Klarinette aus. Das kann man sich dann angucken. Das Format ist ein Bild. Und zwar da wiederum ein Foto etwa. Könnte auch eine Zeichnung davon machen. Wenn ich das Bild einer Klarinette sehe, habe ich vielleicht schon mal so eine Vorstellung, aha, so kann eine Klarinette aussehen. Bin natürlich noch nicht beim Schema, dazu bräuchte ich wahrscheinlich mehrere Klarinetten, auch unterschiedliche Klarinetten und dann muss noch was dazutreten, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, damit sich dann ein Schema ausbildet. Zunächst mal kenne ich eigentlich nur dieses eine Bild von der Klarinette und das reicht nicht aus, um ein Schema zu bilden. Wie eine Klarinette klingt, das ist mir natürlich auf diesem Wege zunächst mal nicht zugänglich. Damit man weiß, wie denn eine Klarinette sich anhört, brauche ich natürlich noch etwas mehr. Und das wäre dann hier noch ein Tonbeispiel, was ich hier jetzt nicht abspielen kann, ein Tonbeispiel, in dem man hört, wie eine Klarinette klingt. Auch für das Tonbeispiel gilt natürlich, dass es eine bestimmte Klarinette ist, die ich da höre und sie klingt schon etwas anders als alle anderen Klarinetten und sie klingt sehr anders als vielleicht ein anderer Klarinettentyp. Ich bringe vielleicht unterschiedliche Bilder und auch unterschiedliche Tonbeispiele, damit die Kinder sehen, eine Klarinette klingt nicht nur so, sondern sie kann auch so klingen und sie kann auch so klingen und sie kann auch so klingen. Und sie kann auch so aussehen und sie kann auch so aussehen. Das heißt, ich erkläre Ihnen jetzt die Klangvorstellungen von der Klarinette. Und insofern kommt jetzt Text ins Spiel, das Format Text ins Spiel. Die Klangvorstellungen von einer Klarinette können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das kann ich dann erläutern und kann auch sagen, womit das zusammenhängt. Es gibt unterschiedliche Klarinettenbautraditionen, zum Beispiel eine französische und eine deutsche Klarinettenbautradition, und die führt zu ganz anderen Charakteristiken im Klang einer Klarinette. Es gibt unterschiedliche Bauweisen von Klarinetten, und auch diese unterschiedlichen Bauweisen führen zu unterschiedlichen Charakteristiken. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder Gemeinsamkeiten, weshalb ich sowohl bei der französischen Tradition als auch bei der deutschen Tradition von Klarinette spreche und nicht zwei unterschiedliche Instrumententypen habe, und warum auch unterschiedliche Bauweisen dennoch unterschiedliche Bauweisen innerhalb der einen Art Klarinette sind. Das heißt, ich komme sowohl auf Unterschiede als auch auf Gemeinsames zu sprechen. Das ist dann also etwas, was über die sinnliche Wahrnehmung auf jeden Fall hinausgeht, sich aber mit der sinnlichen Wahrnehmung verknüpft, nämlich sowohl damit, wie Klarinetten aussehen, als auch damit, wie Klarinetten klingen können, und zwar in einer bestimmten Varianz. Ich bringe also jetzt vielleicht verschiedene Bilder, um deutlich zu machen, dass die Bauweise der Klarinette, etwa jetzt was das Mundstück betrifft, dass dies mit dazu beiträgt, wie die Klarinette klingt. Und wie jetzt dieses Mundstück, die Art und Weise, wie der Ton erzeugt wird am Mundstück, wie dies denn dazu beiträgt, eine bestimmte Klangcharakteristik zu erzeugen. Damit wird also nochmal der Blick ganz wörtlich im sinnlichen Sinne gelenkt auf ein bestimmtes Bauteil der Klarinette. Gleichzeitig dient aber diese Lenkung des Blicks der Fähigkeit zur Abstraktion. Der Fähigkeit zur Abstraktion, nämlich, dass ich verstehe, und dazu brauche ich auch Erklärung, da muss etwas zu gesagt werden, dass ich auch verstehe, inwiefern denn diese Bauweise zu einer bestimmten Klangcharakteristik beiträgt, etwa im Unterschied zum Mundstück einer Blockflöte links daneben oder einer, ich glaube, Oboe rechts daneben oder einer Trompete noch weiter rechts daneben. Und dann füge ich vielleicht noch was anderes hinzu. Ebenfalls ein Bild, nämlich eine Grafik, aber ein Bild, das jetzt eine ganz andere Funktion hat, als das Bild, das mir zunächst mal vor allen Dingen eine sinnlich wahrnehmbare Qualität, nämlich das Aussehen einer Klarinette, vor Augen führen soll. Dies ist ein Bild oder eine Grafik, das mir kein Aussehen vor Augen führen soll, sondern das mir wiederum eine bestimmte Abstraktion, also einen gedanklichen Zugang zu dem, was denn den Klarinettenklang ausmacht, liefern soll. Nämlich die Sinuskurve des Klangs. Wie sieht das denn aus? Und wir sehen unterschiedliche Kurvencharakteristika, in denen wir das uns anschauen können, was etwa den Unterschied ausmacht im Klang zwischen einer Blockflöte links daneben. Ganz links ist, glaube ich, eine Querflöte, die einen sehr, sehr reinen Klang hat. Das sieht man an dem Kurvenverlauf, während man sieht schon, der Klang der Klarinette, also wenn man sich den Kurvenverlauf anguckt, ist sehr viel zerklüfteter. Der Klang ist insofern, man könnte vielleicht sagen, schmutziger. Nicht so rein, schmutziger. Auch das macht so eine bestimmte Art von Qualität aus. Schmutzig klingt so abwertend, ist nicht so gemeint. Oder vielleicht rauer, kratziger, ich weiß nicht. Also irgendwas ist jedenfalls, es gibt sozusagen Überlagerungen, die da eine Rolle spielen. Und wir haben nicht einfach nur einen Ton, der in seiner Reinheit dargestellt wird. Man kann das auch anders ausdrücken, im wörtlichen Sinne ausdrücken, nämlich auch grafisch anders ausdrücken, indem man eben die unterschiedlichen Obertonfrequenzen, die bei der Klarinette eine Rolle spielen, mal vergleicht mit den Obertonfrequenzen anderer Blasinstrumente. Und da gibt es dann wiederum sozusagen bestimmte Betonungen. Fermate heißt das, glaube ich, also bestimmte Betonungen im Obertonspektrum, Betonungen, die die Charakteristik des Obertonspektrums insgesamt ausmachen. Und da sieht man zum einen, dass also die Klarinette besonders obertonreich ist, im Unterschied zu den anderen danebenstehenden Klangcharakteristiken. Und dass auch die Betonungen der innerhalb des Obertonspektrums sehr anders ausgeprägt sind. Es gibt also sehr viel mehr betonte Frequenzen als bei den anderen Instrumenten. Sie liegen auch dichter zusammen als bei den anderen Instrumenten. Und das alles kann ich sozusagen noch hinzufügen, damit das, was ich sinnlich wahrnehmen kann, ich so verallgemeinern kann, dass ich verstehe, was es ausmacht, dass eine Klarinette so klingt, wie ich sie höre. Und dass es aber eben auch eine bestimmte Bandbreite dessen gibt, was einen Klarinettenklang ausmacht. So kann ein Schema entwickelt werden. Ein Schema entwickelt werden, das sowohl die sinnlichen Qualitäten, wie sieht eine Klarinette aus, wie klingt eine Klarinette, in sich enthält, als auch gleichzeitig Verallgemeinerungen enthält, die sich dann begrifflich fassen lassen, das heißt, die ich auch begrifflich zum Ausdruck bringen kann, die ich aussprechen kann, in Textform darstellen kann, wobei ich denke, dass auch grafische Darstellungen Begriffliches haben, insofern es hierbei nicht darum geht, etwas vor Augen zu führen, was eine sichtbare oder hörbare Eigenschaft der Klarinette ist, sondern etwas vor Augen zu führen, was an sich etwas Unsichtbares ist, eine unsichtbare Qualität ist, nämlich den Frequenzgang, das Obertonspektrum und dergleichen. Also Sie sehen hier ein Beispiel für eine multimediale Behandlung des Themas Klarinette im Unterricht. Ausgehend von der Darbietung sinnlicher Qualitäten, vermittelt über die Ausprägung eines Schemas, das sowohl auf der sinnlichen Ebene durch die Darbietung unterschiedlicher sinnlicher Qualitäten erreicht wird, also einer bestimmten Varianz auf der Ebene dieser sinnlichen Qualität erreicht wird, als auch durch die Anregung von geistigen Abstraktionsleistungen, indem ich nun Erklärungen dafür beibringe, worin denn sowohl Differenz als auch Gemeinsamkeit begründet liegen. Und wenn das alles gelingt, dann ist es dem betreffenden Schüler, der betreffenden Schülerin hinterher sowohl möglich, Klarinetten, wenn sie sie sehen, zu erkennen und wenn sie sie hören, zu erkennen, herauszuhören, dies ist eine Klarinette, als auch über die Klarinette etwas zu sagen oder über die Klarinette etwas zur Darstellung zu bringen, was auf einer begrifflichen Erfassungsebene dessen liegt, was Klarinette ausmacht. Und was Sie hieran auch sehen können, ist, dass zwischen dem, was mit Format bezeichnet wird und dem, was mit Modalität bezeichnet wird, zwar ein Zusammenhang besteht, der aber nicht zwingend ist. Natürlich muss ich, wenn ich etwas Bestimmtes zur Darstellung bringen möchte, in irgendeiner Weise immer die Sinne ansprechen. Insofern muss ich letztlich immer eine Modalität finden, über die ich das vermittle. Aber es ist völlig klar, wenn Sie eine Klasse von blinden Kindern zu unterrichten haben, dann fehlt Ihnen eine Möglichkeit grundsätzlich, um eine bestimmte Modalität anzusprechen, mit der Sie sonst ganz selbstverständlich operieren. Und dennoch müssten Sie versuchen, alle Formate, auch Grafikformate, wenn sie denn benötigt werden, um etwas zur angemessenen Darstellung zu bringen, worauf es ihnen ankommt, etwa einen Sinusverlauf, auch ein Grafikformat zur Darstellung zu bringen für ein blindes Kind. Wie bringt man ein Grafikformat für ein blindes Kind zur Darstellung? Grundsätzlich haben sie zum Beispiel die Möglichkeit, es haptisch zu machen. Also vielleicht dadurch, dass sie etwas so greifbar, fühlbar machen, dass das Kind dann in seiner Vorstellung so etwas wie ein Bild davon entwickeln kann, obwohl es kein Bild unmittelbar sehen kann, aber ein Bild dennoch entwickeln kann. Ich bin jetzt nicht genau darüber informiert, ob blind geborene Kinder tatsächlich überhaupt in dem Sinne Bilder, Vorstellungsbilder entwickeln können. Mein Vater war kriegsblind, er ist also im Krieg erblindet, noch vor meiner Geburt, also er hat mich nie gesehen, aber er hat sicherlich natürlich dadurch, dass er mich fühlen konnte, anfassen konnte und so weiter, ein Bild entwickelt davon, wie sein Sohn denn wohl aussieht. Das Bild, das er entwickelt hat, wird wahrscheinlich nicht übereingestimmt haben mit dem, was sich ein sehender Mensch macht. Das ist, denke ich, schon klar. Auf der anderen Seite natürlich, weil er ja 28 Jahre lang sehen konnte, wird er natürlich Erinnerungen haben, Bilderinnerungen haben, aus denen sich dann ein solches Vorstellungsbild auch entwickeln lässt. Ich habe jetzt noch vor kurzem eine Fernsehsendung gesehen, hochinteressant, leider sehr kurz nur dargestellt, wo eine neue Technologie vorgestellt wurde, wie mit Hilfe von akustischen Signalen tatsächlich so etwas wie Sehen erzeugt werden kann für blinde Menschen. Das heißt, das Auge ist nicht mehr in der Lage zu sehen, aber das Gehirn ist noch in der Lage zu sehen. Das heißt, die Vorstellungskraft des Gehirns, die ja auch nötig ist, damit die Bilder, die das Auge aufnimmt, tatsächlich gesehen werden, diese Vorstellungskraft des Gehirns, Bilder zu entwickeln, kann auch angesprochen werden und mobilisiert werden, ohne dass das der Zugang durchs Auge erfolgt. Insofern muss man zwischen dem, was auf der Ebene der Schemata, der Vorstellungen eine bestimmte sinnliche Qualität ausmacht, und dem, was auf der Ebene der Modalität die Ansprache eines bestimmten Sinnesorganes ausmacht, nochmal einen Unterschied machen. Wir können Bilder und Bildvorstellungen auch auf anderem Wege, zum Beispiel auf akustischem Wege, erzeugen. Es muss nicht der visuelle Sinn sein, der dazu angesprochen wird. Andersrum gehen die Sachen auch, funktionieren die Dinge auch. Wie ist es, wenn jemand, der weiß, wie eine Klarinette klingt, das Bild einer Klarinette sieht? Natürlich hört er die Klarinette nicht. Das Bild gibt keine Schallwellen von sich. Also er hört keine Klarinette. Und doch hört er, indem er eine Klarinette sieht, in seiner Vorstellung den Klang. Er verbindet ihn damit. Oder wenn jemand, der Musiker ist, erfahrener Musiker ist, eine Partitur liest, da wird eigentlich nur der visuelle Sinn angesprochen. Dazu noch höchst abstrakt, Noten muss man erstmal lesen können. Liest also eine Partitur und dann steht da noch Text drin, da steht dann halt vielleicht Klarinette, wenn sie ein Solo hat und zu einer bestimmten Abfolge von Noten und so weiter. Ein erfahrener Musiker hört, indem er sieht, das Stück. Er hört die Melodie, indem er auf die Partitur schaut. Beethoven beispielsweise ist ja ertaubt im hohen Alter. Weiß man ja. So, das heißt hohes Alter, also so alt ist er ja gar nicht geworden. Ist ja keine 60 geworden, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also zuletzt, also auf dem Höhepunkt seines Schaffens, als er wirklich die großartigsten Werke vollbracht hat, konnte er selber das nicht mehr über seine Ohren hören, was er komponiert hat. Er muss also, obwohl er darauf bestanden hat, seine Uraufführungen zum Teil noch selbst zu dirigieren, ein fürchterliches Chaos angerichtet haben, weil er das Orchester nicht gehört hat. Also es muss zum Teil wirklich, müssen das absurde Situationen, bizarre Situationen gewesen sein. Aber natürlich hat er seine Musik gehört. Das heißt, im Gehirn oder im Geiste, in der Vorstellungskraft entstehen Klänge auch, wenn nur der visuelle Sinn angesprochen worden ist. Und das können Sie sich verallgemeinern. Wie weit das tatsächlich dann immer auch geht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, wie weit unser Gehirn also beliebige sozusagen sinnliche Pforten nutzen kann, um wiederum daraus beliebige sinnliche Vorstellungsbilder zu entwickeln. Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit sozusagen vorwagen, wie weit das gehen kann insgesamt und ob es wirklich völlig beliebig ist und das Gehirn alles kann, das denke ich nicht. Aber es gibt auch keine zwingende Kopplung, darauf wollte ich hinaus, es gibt keine zwingende Kopplung zwischen der Ansprache, der Modalität, der unmittelbaren Sinnesansprache und dem Format, das darüber vermittelt werden soll. Aber das habe ich jetzt eigentlich eben schon soweit erläutert. Das übergehe ich insofern und komme jetzt zum vierten und letzten Abschnitt der heutigen Vorlesung, nämlich zu der Frage, wie weit denn nun die spezifische Medientechnik, die wir im Sinn haben, wenn wir von neuen Medien sprechen, nun mit dem, was bisher dargestellt worden ist, zu tun hat. Auch hier wieder eine Folie, die ich Ihnen schon mal in einer früheren Vorlesung dargestellt habe. Das war die Vorlesung über Präsentation und Repräsentation. Ja, dieselbe, in der ich auch den Apfel mitgebracht hatte. Und wo ich versucht habe, Ihnen im letzten Abschnitt der Vorlesung den Unterschied zwischen analoger Technik und digitaler Technik darzustellen. Die Definition, die wir am Anfang hatten, nimmt darauf keinen Bezug. Die Integration unterschiedlicher Formate, auch die technische Integration unterschiedlicher Formate, kann ja auch noch eine technische Integration auf analogem Wege sein. Das gab es ja auch mal, so dass sich also verschiedenste analoge Geräte miteinander verbunden und gekoppelt habe, so dass ich sowohl den Diaprojektor als auch den Filmprojektor als auch Lautsprecherboxen und was weiß ich, was sonst noch gleichzeitig virtuos, wie ich vielleicht als Medienzauberer war oder bin, eingesetzt habe im Unterricht. Das ist gleichzeitiger Einsatz, auch integriert im Unterricht, aber von analoger Technik. Das, was ich vorhin mal dargestellt hatte, die Integration, setzte eigentlich schon voraus, dass es eine Integration ist, die was damit zu tun hat, die spezifische Integration, von der wir sprechen, wenn wir von Multimedia sprechen, eine Integration, die damit zu tun hat, dass es sich hier eben um Computertechnik handelt und damit um Digitaltechnik. Was Sie auf dieser Folie sehen sollten, war, dass die Übertragungskette vom Ausgangsobjekt bis zum Medium, also bis zu dem, was mit Peirce als Repräsentamen bezeichnet wurde, was wir uns auch als Symbol was wir auch als Symbol bezeichnen können oder als Zeichen bezeichnen können, dass dieser Weg bei der Digitaltechnik unterbrochen ist. Als Kette miteinander zusammenhängender physischer Ereignisse unterbrochen ist. Es gibt dazwischen eine Präsentationsform des Objektes, des Ausgangsobjektes, die immateriell ist. Und insofern sie immateriell ist, stellt sie eine Unterbrechung der Abfolge von physischen Ereignissen dar. Natürlich, damit dies dann wieder zu einer Darstellungsform schließlich gebracht wird, auf der Folie dann links, muss natürlich die physische Kette von Ereignissen dann wiederum fortgesetzt werden. Aber die Unterbrechung bedeutet, dass an einer Stelle zwischen dem, was zu dieser Stelle geführt hat und dem, was von dieser Stelle wegführt, also zu dem, was zu diesen Bits führt und dem, was von diesen Bits wegführt, kein zwingender und kein physischer Zusammenhang mehr besteht. Das heißt, das eine folgt nicht physisch aus dem anderen, sondern dazwischen liegen Entscheidungsprozesse, geistige Prozesse, die dies vermitteln. Prozesse der Kodierung und Dekodierung, die zwar auch technisch vollzogen werden müssen, aber wie sie technisch vollzogen werden, das ist geregelt. Und diese Regel muss gegeben werden. Und das Geben einer solchen Regel, der Kodierungs- und Dekodierungsregel, ist ein geistiger Akt. Das ist also die Unterbrechung, die hier vorliegt. Und diese Unterbrechung, die ist schon bedeutsam. Die ist bedeutsam auch im Hinblick auf das, was mit Multimedia gemeint ist. Wenn ich sage, sie ist unterbrochen und dadurch gibt es zwischen dem Ausgangspunkt und dem Endpunkt auch keinen zwingenden Zusammenhang mehr, dann ist dieses Bild insofern noch etwas irreführend, als natürlich ich, um dieses Bild zu erzeugen, diese Folie zu erzeugen, dasselbe Bild rechts und links gebraucht habe. Ne? Also links ist ja wieder derselbe Sesing mit Apfel wie auch rechts. Ich könnte aber links auch was ganz anderes hinmachen und die Grafik oder diese Folie wäre genauso richtig. Ich könnte links beispielsweise einen Lautsprecherturm zeigen, aus dem bestimmte Rhythmen kommen. Das heißt, der Sesing mit Apfel würde als Rhythmus zum Ausdruck gebracht werden. Ich kann den Sesing mit Apfel aber auch als fraktale Geometrie zum Ausdruck bringen. Oder ich kann ihn als Farbenkaleidoskop zum Ausdruck bringen. Oder als Text, sprich Buchstaben und Zeichenabfolge. Das heißt, in welcher Weise ich aus dem Bithaufen in der Mitte tatsächlich das wieder mache, woraus dieser Bithaufen mal durch Kodierung hervorgegangen ist, das liegt bei mir. Ich kann es tun, wenn ich es will, dann tue ich es, aber ich kann auch was anderes wollen. Das ist ja oft auch sehr, sehr sinnvoll, weil es dann für dasselbe unterschiedliche Anschauungsformen gibt. Und diese unterschiedlichen Anschauungsformen können ja auch etwas unterstützen. Ich kann also eine mathematische Formel als Formel ausdrücken, aber ich kann auch ein Diagramm vielleicht dazu zeigen oder ein animiertes Diagramm zeigen, was mir vielleicht in Bezug auf darauf, worum, um welche Zusammenhänge es sich, um welche mathematischen Zusammenhänge es sich dabei handelt, ein wenig auf die geistigen Sprünge hilft. Vielleicht kann ich so etwas gut gebrauchen, um etwas besser zu verstehen. Dann kann ich aus demselben Bithaufen in der Mitte sowohl eine solche Formeldarstellung als auch eine animierte Grafik erzeugen. Und wenn ich das Ganze noch interaktiv gestalte, dann kann also auf diese Weise, indem ich an der Formel etwas verändere, ich schreibe vielleicht eine andere Zahl rein, einen anderen Wert an einer bestimmten Stelle, dann unmittelbar mir gezeigt werden, wie dies sich in der Grafik zeigt, diese Veränderung. Das hängt damit zusammen, dass eben es keine zwingende Kopplung zwischen dem Datenmaterial, dem Bithaufen in der Mitte und dem der jeweiligen medialen Ausdrucksform gibt. Das heißt, das Format ist arbiträr. Und eben deswegen austauschbar, variierbar. Und das Entscheidende an der Computertechnologie als Basistechnologie für Multimedia ist nicht, dass in ihm viele Medien, viele mediale Formen integriert sind, sondern das Entscheidende ist, dass an der Basis sozusagen, nämlich am Bithaufen, es überhaupt keine Festlegung auf eine mediale Ausdrucksform gibt. Und eben deshalb, weil es gar keine Bindung an eine bestimmte mediale Ausdrucksform gibt, es ein ungeheures mögliches Spektrum von Ausdrucksformen geben kann, das ich nutze, sofern ich es eben daraus zu erzeugen, in der Lage bin, willens bin und es gute Gründe dafür gibt, es zu tun. Also wenn ich es eben gesagt habe, ich kann aus dem Sesing mit Apfel auch einen Rhythmus machen, wird man sich fragen, wozu? Was soll's? Wird man also wahrscheinlich nicht tun. Man kann es, aber es macht keinen rechten Sinn. Was soll es ausdrücken? Worauf soll es meine Aufmerksamkeit lenken? Also in didaktischen Zusammenhängen würden wir uns immer fragen, wozu ist es im Sinne der Bildungsintention, die ich verfolge, denn gut, diese Ausdrucksform zu nutzen? Insofern ist die Beliebigkeit, die auf technischer Ebene gegeben ist, natürlich nicht eine Beliebigkeit auf didaktischer Ebene. Auf didaktischer Ebene habe ich meine Gründe, warum ich dieses oder jenes nutze. Aber diese Gründe sind nicht determiniert durch die Technik. Sondern jetzt ist sozusagen mir durch die Technik eigentlich ein ungeheures, nahezu unendliches Spektrum von Möglichkeiten angeboten, wie ich denn nun dies umsetzen kann und zur Darstellung bringen kann. Welche Sinnesmodalitäten ich anspreche, aber welche Formate ich auch nutze, im Hinblick darauf, worauf ich denn die Aufmerksamkeit richten will. Welche Schemata ich denn entwickeln will, die sich dann als Vorstellungsbilder mit bestimmten begrifflichen Verständnissen der Sache verbinden. Sie kennen das mehr oder weniger alles, diesen Punkt, auf den ich hier zu sprechen gekommen bin zuletzt. Sie kennen dies alles mehr aus dem Alltag. Da ist es allerdings eher, also aus Ihrem Computernutzungsalltag, da ist es allerdings eher dann Malheur, das da passiert. Wenn also, sagen wir mal, Ihr Textverarbeitungsprogramm versucht, eine Grafikdatei zu öffnen. Es kann eine Grafikdatei als Text lesen. Nur was dabei rauskommt, ist für Sie eine sinnlose Abfolge von Zeichen, die Sie nicht interpretieren können, die Sie nicht verstehen können, mit der Sie nichts anfangen können. Insofern ist es für Sie erstmal ein Malheur, dass mein Textverarbeitungsprogramm kann diese Datei nicht lesen. Natürlich kann es sie lesen. Nur Sie können mit dem, was bei dem Lesen rauskommt, nichts anfangen. Da ist also, wie gesagt, eher ein Malheur. Das gilt bei anderen Programmen auch. Also wenn ein bestimmtes Programm, das sozusagen auf eine bestimmte Art von Dekodierung des Bithaufens ausgerichtet ist, an einen Bithaufen gerät, der eigentlich dafür gedacht ist, auf eine andere Weise dekodiert zu werden, nämlich eben als Text gelesen zu werden und nicht als Grafik, oder eben als Grafik gelesen zu werden und nicht als Ton oder dergleichen, dann entsteht Durcheinander. Aber dies kann man eben auch gezielt einsetzen. Und gezielt einsetzen dann eben, wenn es Sinn macht. Zum Beispiel können Sie das ja nutzen, und es wird ja so genutzt, wenn Sie Tondateien in Bildinformationen umsetzen. Das heißt, dass den Bithaufen in der Mitte, der normalerweise aus der Kodierung von Ton entstanden ist, auch wieder dekodieren als Ton, dann hören Sie die Musik. Sie können aber parallel dazu diesen Bithaufen auch dekodieren als Farbinformation und können dann eine Lightshow machen. Mehr oder weniger psychedelisch. Wie das dann aussieht, hängt davon ab, nach welchen Regeln das dann passiert und so weiter, wie Sie vielleicht die Farben dann auch miteinander mixen und sowas. Aber es ist dasselbe Ausgangsmaterial, das genutzt wird, einmal um das zu tun, was man erwartet, und einmal um das zu tun, was man erstmal nicht erwartet, aber was man eben auch damit machen kann. Ist ein Beispiel dafür, wo es eher Unterhaltungswert hat und auf einer anderen Ebene uns animieren soll, als jetzt auf der Ebene, wo uns Einsichten vermittelt werden. Aber eben genau solche Kopplungen, solche Uminterpretationen, Umlenkungen von Interpretationen sind durch die digitalisierte Unterbrechung, durch die Unterbrechung, die durch die Digitalisierung erfolgt, möglich. Insofern bedeutet also Multimedia im Kern die Entkopplung der medialen Ausdrucksformen von der Datenbasis. Darin liegt das gesamte Potenzial von Multimedia-Technik. Und alles andere, was man so dazu hört, wo es also heißt, das bedeutet, dass man diese mediale Ausdrucksform mit dieser integrieren kann und mit dieser, kommt eigentlich an das Potenzial nicht wirklich ran, ist dem noch verhaftet, was halt im Moment Stand der Technik ist, ist auch in der Regel noch mehr oder weniger einer analogen Vorstellungswelt verhaftet, sodass man sich immer fragt, was ist denn das Besondere jetzt gegenüber dem Computer, gegenüber dem bloßen Zusammentun von analogen Geräten. Auf dieser Beschreibungsebene ist eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Aber wenn ich sozusagen tiefer hineinschaue und mich frage, welches Potenzial steckt da drin, dann wird der Unterschied deutlich. Das mag dann immer noch Anklänge haben an analoge Technik. Aber es tun sich auch Möglichkeiten auf, die mit analoger Technik dann nichts mehr zu tun haben. Ja, und damit bin ich für heute durch. Ausnahmsweise mal 10 Minuten früher als sonst.